Es ist ein wunderschöner Tag und man betritt die heiligen Hallen der Freiburger Kinos und sieht da so eine Postkarte im Foyer rumliegen und liest Projektohr, der Filmpodcast, und denkt sich, boah, da höre ich doch nachher mal rein, wenn ich aus dem Film komme. Und damit herzlich willkommen zu Projektohr, der Filmpodcast mit Dominik und Thomas. Thomas, was geht?
Moin, herzlich willkommen an alle, die jetzt extra reinhören, weil sie gerade die Podcast.
Genius.
Weil sie die Postkarte mitgenommen haben. Mann, warum waren wir da nicht, sind wir da nicht früher drauf gekommen?
Die Podkarte.
Weißt du, wir machen wie eine Postkarte, so eine Grußkarte, wo so Melodie läuft.
Ja.
So eine Grußkarte, aber läuft halt eine ganze Stunde in der Folge durch. So. Und die Tickets werden abgerissen. Mein Name ist Dominik und jetzt geht's los.
Und du, und weißt du, dann stehst du da mit dieser geöffneten Grußkarte und denkst die ganze Zeit, gleich ist eh vorbei. Und dann stehst du einfach eine Stunde in deinem Gang.
Und diese 50 Euro, die deine Oma da reingemacht hat, sind schon lange auf den Boden gefallen.
Genau. Und schon ausgegeben.
Ausgegeben, ja. Während du noch die Podcast-Folge hörst.
Die Podkarte, Leute.
Uns geht's ganz gut, würde ich sagen. Mhm. Oder?
Ja.
Bisschen betrübte Stimmung, dann kommen wir später dazu.
Kommen wir noch dazu, ja.
Aber sonst.
Aber mich hat gerade diese Business-Idee schon sehr aufgeheitert. Wir sollten den Begriff sofort schützen.
Ja.
Podkarte gehört.
Oder sind wir nicht die Ersten?
Ja.
Aber das denken alle, ne? Denken immer alle so, oh, das hat bestimmt schon jemand gemacht.
Aber nicht mit uns. Natürliche Pessimismus. Denk doch mal an dein Mindset, Mann.
Komm doch mal
in die Gruppe jetzt.
Komm in die Gruppe Porsche Cayman S.
Hallo ihr da draußen, wir sind schon wieder, diese Woche ja quasi schon zum zweiten Mal. Ne? Wir hatten die irreguläre Folge am Dienstag, war es glaube ich, als sie rauskam, weil wir ja ein bisschen Pause hatten und jetzt sind wir schon wieder da und wir haben direkt einen neuen Film gesehen. Wir haben leider ein bisschen was Trauriges zu besprechen und wir geben natürlich mal wieder einen Ausblick auf die nächsten Wochen, denn wie jedes Mal, wie wir sagen, der Januar und Februar ist packed an krassen Kinostarts und das werden wir euch nicht vorenthalten.
Mir ist aufgefallen, du hast letzte Folge, glaube ich, dreimal gesagt, January is high season, guys.
Ja, wirklich?
Ja, finde ich toll.
Ich möchte es nochmal sagen, January is high season. Es ist oder auch Hochsaison.
Hochsaison. Hochsommer.
Wie viele Menschen draußen im Podcast-Game regen sich eigentlich über Anglizismen auf? Was glaubst du?
Ich glaube nicht so viele, weil Podcast ist ja auch schon ein scheiß Wort.
Das ist natürlich ein guter Punkt. Wie sagt man Podcast auf Deutsch?
Redung. Aufnahme. Sendung.
Sendung, Redebeitrag.
Was ist denn ein Podcast? Was nennen wir denn ein Cast? Cast ist eigentlich ein...
Naja, ein Broadcast. Tatsächlich ist ein Broadcast ja einfach eine Sendung. Und davon kommt ja das Wortspiel, was sich Apple damals gesichert hat.
Ein Podcast. Apple hat sich das gesichert.
Ja, ja. Deswegen heißt es ja Podcast.
Aber man nennt es ja auch Casten bei Sportevents, wenn die Moderatoren das casten.
Naja, wenn sie es
casten.
Ja.
Also besprechen. Keine Ahnung. Apple hat sich das gesichert.
Ja. Deswegen heißt es Podcast. Weil die ja damals dieses ganze iPod-Gedöns hatten und dann sind auf die Idee gekommen.
Boah, da bin ich noch nie drauf, drüber nachgedacht.
Die haben den iPod rausgebracht und haben dann gesagt, jetzt haben wir hier eine ganz tolle neue Idee. Leute finden das jetzt cool, sich Sachen anzuhören, wo Leute einfach labern und das nennen wir dann Podcast.
Oder die haben halt eine Postkarte gesehen und haben gedacht, warte mal,
und
wir machen Podcasten.
Und ist es nicht eigentlich krass, dass sich das einfach dann komplett durchgesetzt hat? Also, dass niemand noch einen neutralen Begriff dafür gefunden hat? Weil theoretisch ist der Begriff Podcast ja wie eine Markennennung.
Ja, das gibt es ja manchmal, ne? Ja. Dass sich das durchsetzt, weil es einfach genial ist. Ich finde den Namen auch gut eigentlich, weil man weiß direkt, was ist. Sache.
Gut, kommen wir nun zu dem Bereich, wo wir ein kleines bisschen mehr Ahnung haben als von Apples Business-Geschichte.
Jo.
Wir haben einen Film gesehen. Thomas, magst du uns da mal kurz reinbringen?
Ja, wir haben gesehen Young Hearts, ein belgischer Film aus der Region Flandern, also dort, wo auch Niederländisch gesprochen wird, neben Französisch, aber hauptsächlich Niederländisch.
Und auch Flämisch.
Flämisch, ja, das ist, also Flämisch ist eigentlich Niederländisch,
ist
oder?
Flämisch Niederländisch?
Also ich war mal in Flamen oder in Flandern. Mhm. Und da wurde mir wurde gesagt, wir sprechen eigentlich Niederländisch. Okay, eigentlich ist ja die Frage, wenn du jetzt sagst, ist Schweizerdeutsch-Deutsch? Nein.
Guck mal, jetzt habe ich gerade gesagt, wir kommen nun zu dem Bereich, wo wir mehr Ahnung haben und schon bröckel ich am Flämisch und Niederländisch.
Ist auf jeden Fall ein Dialekt, würde ich sagen. Ein niederländischer Dialekt, der in der belgischen Region Flandern gesprochen wird.
So.
Und in Flandern leben, glaube ich, auch die meisten Leute in Belgien.
Ja,
das ist eine sehr, sehr große Region. Und in dieser kleinen Region, in einer kleinen Stadt, würde ich sagen, ist wahrscheinlich eher eine kleine Stadt.
Ja.
Wohnt ein Junge mit seiner Familie, Elias heißt er, der mit seiner Freundesgruppe gerade so, ich würde sagen, wie alt sind die, 13 bis 15, würde ich mal sagen, so ein bisschen die Schulzeit erlebt. Mehr positiv als negativ, würde ich sagen, die haben eine ganz gute Zeit. Und sein Vater ist ein aufstrebender Schlagersänger, wo Dominik sehr angetan von seinem Hauptsong, Leute, der erste so Banger, Liebe, Lerfe.
Wie heißt der erste Liebe.
Der erste Liebe, so ein Liebessong über die erste Liebe eben. Und eines Tages zieht in das Haus gegenüber eine neue Familie aus Brüssel ein, mit, von einem alleinerziehenden Vater und zwei Kindern. Und der ältere, das ältere Kind, Alexander, ist ungefähr in dem Alter von Elias. Und zwischen den beiden entsteht eine gewisse Dynamik, würde ich mal sagen.
Jawohl.
Und das entfaltet sich dann in Richtung Liebesgeschichte und eben diesem Coming-of-Age-Problem von Jugendlichen, die einfach oft nicht wissen, wohin mit der eigenen Liebe, würde ich mal behaupten. Oder?
Ja. Oder überhaupt mit dem Kennenlernen des Gefühls. Ich glaube, damit beschäftigt sich ja gerade so der erste Teil des Films sehr.
Genau, wie sich Verlieben anfühlt.
Genau, die Auslöse, der Auslösemoment ist ja eigentlich, wo Alex Elias so fragt, warst du denn schon mal verliebt? Und Elias sagt halt so, nö, weiß ich nicht. Und dann fragt Alexander nach, ja, aber Moment mal, du bist doch hier mit deiner Freundin zusammen. Also Elias hat zu Beginn des Films offiziell eine Freundin.
Valerie.
Genau, Valerie. Aber es wird dann halt schnell klar, und das ist hochinteressant, dass Elias ja vielleicht da schon so ein bisschen in dieser Beziehung steckt, einfach nur, weil das jetzt halt gerade spannend ist, dass man mit 13 die erste Freundin hat, aber so richtig verliebt fühlt er sich nicht, und das macht ihm natürlich auch ein bisschen Sorgen, und da dämmert es schon in ihm, dass es vielleicht nicht so sein sollte, weil all seine Friends sind ja gerade in diesem und jetzt möchte ich den küssen, und alle sind so ein bisschen, ne, also die Schmetterlinge, sie flattern, und Elias fühlt sich eben so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen außen vor, weil er sich denkt, weil jetzt, das klingt jetzt ja böse von mir, aber ich bin gar nicht so verliebt in die Valerie und irgendwie, keine Ahnung, weiß auch nicht, so. Und dann rattert es in ihm, wenn die Frage kommt, na, warst du denn schon mal verliebt? Und Alex sagt dann, ja, es fühlt sich einfach, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er es mit welchem Wortlaut er es beschreibt, aber dass es halt ein total krasses Gefühl ist.
Und genau, man merkt auch, dass Alex aus Brüssel kommt, finde ich. Man merkt schon, dass er aus der Hauptstadt kommt. Mhm. Es wirkt ein bisschen progressiver, wie er ist.
Ja, er hat einen Großstadt-Swag.
Er wird auch so gefragt, ja, wie alt war denn deine Freundin? Und dann sagt er direkt so, nee, es war keine Freundin, es war ein Freund.
Ja.
Und das ist halt da für ihn gefühlt kein Thema, aber an der Schule von Elias und auch im Freundeskreis ist es ein Thema, wenn man nicht unbedingt auf das andere Geschlecht steht.
Ja, und ich finde, das wurde auch sehr subtil schön eingebracht in den Film, dass es für ihn normal ist und er sich überhaupt nicht schämt. Und damit ist Alex in dem Sinn natürlich dann ein sehr cooler Charakter in dem Film, weil du denkst, ja, nice. Da kommt so ein 14-Jähriger, der einfach sagt, ja, vor einem Jahr hatte ich halt einen Freund, und er macht halt so überhaupt kein Ding draus. Und die anderen Jugendlichen strugglen halt damit und sind so ein bisschen so komisch. Und man merkt dann auch, dass in der Schule gewisse Spannungen entstehen von den bösen Bullies, die halt da auch auf dem Schulhof rumlaufen, die anscheinend Elias sowieso schon so ein bisschen auf dem Kicker haben und manchmal böse Namen hinterherrufen, die sich auf eine Sexualität beziehen.
Er ist auch sich auch ein bisschen unsicher, weil er ja auch einmal fragt ja zum Beispiel seinen Vater, wann denn der Bartwuchs beginnt und so, und der Vater ist dann auch, tut es immer so ein bisschen ab, habe ich so das Gefühl. Und ich glaube, er ist sich relativ unsicher auch in seiner Männlichkeit.
Ja. Und der Vater kriegt, finde ich, auch eine sehr spannende Rolle in dem Film, oder? Ja. Die Dynamik zwischen Elias und seinem Vater, der die ganze Zeit nur von seinem Schlagerprojekt redet und total gefangen ist in seinem, oh, jetzt habe ich plötzlich eine erfolgreiche Single, und er, so entsteht ein bisschen dieses Problem, dass der Vater nicht so richtig auf seine Kids guckt und Elias sich also offensichtlich nicht so wirklich gesehen fühlt und es halt auch die ganze Familie so ein bisschen abnervt. Obwohl, also der Vater ist trotzdem sympathischer Charakter am Ende, so man findet so, er ist halt so ein bisschen goofy darin. Aber klar, es entsteht zwischendurch auch schon nochmal eine ernste Problematik, dass Elias ihm dann schon mal spiegelt, so, Junge, was machst du denn hier als Vater gerade? Von dir kommt doch gerade nur dein eigener Musikkram und du interessierst dich doch gar nicht so richtig für mich und du weißt doch nicht, was abgeht.
Ja.
Und da ist natürlich auch hochpubertäre Dinge dazu. Man merkt, die Mutter ist sehr besorgt um Elias, die würde gern, so die fragt immer so öfter so, jetzt lass mich doch mal teilhaben. Und Elias macht dann halt so typisch 14-jährig so, nix, nö, alles gut. Und die Mutter spürt natürlich, dass da was ist. Und da gibt's dann hinten raus auch wirklich schöne, sehr schöne Momente, wenn sich die Story dann so ein bisschen löst. Genau, so ist die meiste Zeit des Films eben, ist es so ein Classic-Coming-of-Age-Junge versucht rauszufinden, was denn gerade in ihm passiert und was er möchte und wie kompliziert es ist und wofür er sich vielleicht leider noch schämt. Und es geht dann auch echt so ein bisschen hin und her. Und ich finde, und da hat er mich echt gekriegt, weil da habe ich habe es zu dir dann auch irgendwann so gesagt, ich fieber jetzt echt langsam richtig mit den beiden.
Ja, ich finde es auch cool. Vor allem, weil so ein paar Motive auch bedient werden, finde ich, wird öfter mal auf Romeo und Julia angespielt. Und ich finde, es gibt noch die Person, die Figur des Großvaters, der so einen Bauernhof hat, bei dem Elias öfter mal ist, um zu helfen. Und die beiden haben auch eine ganz besondere Beziehung zueinander, weil die halt nicht den ganzen Tag miteinander verbringen, aber sich trotzdem irgendwie alles sagen können. Und das finde ich mega nice. Also die Figur des Großvaters, wenn man so einen Großvater hat oder so einen Großvater sein kann, ist, glaube ich, was Gutes.
Oh ja.
Ja, also das ist wirklich eine sehr liebevolle Figur und auch sehr liebevoll geschrieben.
Ja, ja. Der bringt richtig Herz rein. Also es gibt dann irgendwann auch mal eine Phase im Film, wo er dann nochmal mehr Zeit mit dem Großvater verbringt. Und das ist wunderschön, das macht richtig Freude. Und der Großvater ist so eine Erleichterung, weil du natürlich bei so einer Story hast du ja auch gleich diesen Generalverdacht, oh je, die Eltern sind jetzt bestimmt in dem Fall die Bad Guys, weißt du, weil das Kind entdeckt gerade die Sexualität und ist eben queer und jetzt hast du bestimmt, kommt jetzt hier der konservative Vater, also gehst ja schon so ein bisschen das Bingo durch, was jetzt vielleicht so als Gegenspieler kommen könnte. Und dann ist es sehr erfrischend, finde ich, diesen Großvater zu haben, der so sweet ist von Anfang an und da wird auch nicht irgendwas erzwungen, dass der jetzt plötzlich ein Problem damit haben sollte, sondern der ist einfach nur cute.
Einfach angenehm, finde ich.
Es macht große Freude. Und genau, der Film schafft es auf eine clevere Weise, dass wir sehr mitfiebern mit den Charakteren, weil eben alles nicht so leicht ist, wie man es gern hätte. Und der Film hat eine Menge Herz. Ich finde, die Farben haben auch sehr Spaß gemacht. Ich habe am Anfang auch immer wieder so eine sehr Feel-Good-Version von Call Me By Your Name gefühlt, weil ich auch oft so sehen, wie sie dann auf dem Fahrrad da durch die Natur fahren und irgendwie hat mich das erinnert. Nur irgendwie halt mehr als Beziehung auf Augenhöhe.
Bei mir war es mehr, hast du Close gesehen?
Leider noch nicht, nee.
Ja. Close, belgischer Film. Mhm. Das heißt, und ich glaube auch ähnliche Region, ist also französisch, aber es ist so diese ähnliche Vegetation und so auch, weißt du? Mhm. Und daran hat er mich krass erinnert.
Ja. Thomas fand manche Kameraeinstellungen etwas spooky, das finde ich.
Ich weiß nicht warum, irgendwie hat das nämlich ein bisschen geschaudert. Also es gibt ein paar Szenen, wo sie in einem verlassenen Haus irgendwie sind. Da war ich so, what the fuck? Was passiert jetzt? Kommt es durch Nosferatu? Und dann gab es noch so eine Nachtszene, wo man irgendwie Alex einmal nicht richtig gesehen hat und er steppt so aus dem Schatten raus. Und ich so, what the fuck? Also ich war halt ernsthaft kurz mal so ein bisschen gegruselt. Ich so, warum inszeniert ihr das so?
Weißt du? Ich fand's total angenehm, ich weiß auch nicht. Ja, also vielleicht. Ich möchte jetzt nicht, dass irgendjemand da draußen denkt, oh Gott, Thomas hat Angst, ich gehe da jetzt nicht rein.
Ich glaube, das war eher mein Problem da, weil ich habe es irgendwie gar nicht gecheckt.
Krass.
Warum? Aber ich glaube, war einfach ein Fehler in meiner Wahrnehmung. Keine Ahnung, vielleicht beim zweiten Mal schauen ist es nicht mehr so.
Da kann man sich gruseln, ha?
Aber wie fandst du den Film denn so generell? Also wie würdest du... Wir haben jetzt ja noch nicht bewertet, wir haben ihn vor ungefähr eine halbe Stunde fertig gesehen.
Jawohl.
Wie würdest du denn jetzt so an die Bewertung des Films rangehen? Das interessiert mich. Das
ist dann oft auch schwierig, ne? Ich nehme mir gern noch einen Tag Zeit.
Ja, aber jetzt sind wir halt hier, ne?
Genau, jetzt sind wir hier. Aber ist ja auch schön, vielleicht nochmal zu trennen, jetzt so ein rein emotionales Fazit und dann vielleicht morgen hätte ich nochmal so eine mehr, weißt du, so eine eher analytischere. Aber eigentlich, wenn man jetzt ja mal den Schritt rausgeht, ist doch die emotionale viel wichtiger, weil
ja, natürlich,
who cares, weißt du?
Nee, so? Das gehört ja auch immer ein bisschen zusammen. Also.
Genau. Und ich finde es auch manchmal schön, dann wirklich direkt nach einem Film zu sagen, so ja, so habe ich mich jetzt halt gerade da gefühlt.
Das ist auch wichtiger, das festzuhalten, weil das verliert man ja oft, das Gefühl. Also Stimmt. Man weiß manchmal nicht mehr, außer es ist wirklich, wirklich einprägsam, aber manchmal verliert man ja das Gefühl, wie man sich direkt danach gefühlt hat.
Also ich fand, mich hat die Story abgeholt und ich fand es schön geschrieben. Also ich hatte das Gefühl, es ist eine Story, die richtige Balance findet zwischen du kannst halt relaten und du kannst dir das vorstellen und es ist halt real, aber ja eben auch nicht, wie ich es ja gerade schon angeteased habe, dass dann die üblichen Probleme mit reinkommen, wie die Eltern finden es kacke oder so. Also weißt du, das sind ja alles so Wege, die so ein Film schnell einschlagen könnte, wo man sagt, ein Film über, also ein queerer Coming-of-Age-Film, was sind da wahrscheinlich so die Gegenspieler, dann hast du ja was Gewisses im Kopf. So. Und ich finde, der Film bleibt bei den Hauptcharakteren, bleibt sehr bei dem Jungen, wie er das erfährt. Und das fand ich toll. Und das hat mich sehr, sehr abgeholt. Ich fand auch einfach die Dynamik zwischen den beiden Hauptdarstellern großartig. Ich finde,
die haben auch sehr gut
super gespielt.
Also das hat man nicht angemerkt, dass es gespielt ist, finde ich.
Ja.
Was bei jungen Schauspielern immer ein bisschen schwierig ist, wenn
ja.
Also.
Ja, fand ich wirklich super, super schön. Ich mochte eben, gerade im ersten Teil des Films, mochte ich die Farben auch einfach und die Bilder. Irgendwann dachte ich mir so, naja, manchmal ist es mir dann, aber das ist auch wirklich jetzt sowas sehr Persönliches von mir, ist mir dann fast ein bisschen zu glatt, weißt du?
Ja, zu, das halt ist, ja, ich verstehe, was du meinst.
Also der Film ist ja sehr schön, also einfach, und ich habe manchmal dann so das Bedürfnis, ja, jetzt brauche ich noch ein bisschen...
Bisschen Kante.
Genau, bisschen Kante. Die Shots müssen so ein bisschen dirtier sein. Weißt du, also wenn du jetzt hier an, weiß ich nicht, die Outrun denkst, den wir auch neulich besprochen haben, der ist ja auch schön inszeniert. Wir haben schöne Landschaften, schöne Farben, schön alles. Aber der Film hat ja auch Dreck, weißt du? Also da ist ja auch mal was irgendwie, da ist auch mal ein Abgrund, da ist auch mal was Kacke. Und dann ist das Licht mal nicht so wunderschön Golden Hour. Und hier, also ich glaube, das ist so ein Film, wo man halt in jedem Shot sagt, oh ja, das haben sie halt, weißt du, das haben sie sich schön überlegt. So, die haben das perfekte Licht abgepasst, haben alles gut designt und es funktioniert.
Ja, also so ein bisschen konzipiert meinst du schon fast.
Genau,
also
und dann, und da werde ich dann immer, da wird irgendwas in mir so ein bisschen misstrauisch und ist dann so, ich hätte es gern noch ein bisschen realer. Aber das ist auch was sehr Persönliches, weil ich kann ja auch absolut verstehen, dass jemand sich das anguckt und dann halt wirklich einfach nur sagt, wunderschön. So, es sind halt schöne Bilder. Und ich fand's toll, wie die Geschichte dann, also ja, da dürfen wir jetzt ja nicht spoilern, aber wie die Geschichte zu Ende geht, fand ich sehr, sehr gut gelöst, weil natürlich ist es dann irgendwann so ein Hin und Her, ne, also irgendwie denkt man, oh, jetzt stehen sie dazu, dass sie sich verlieben, dann kommt natürlich doch nochmal ein Problemchen, dann ist noch eben die Sache mit seiner eigentlichen Freundin, dann ist noch das mit dem Vater, den Opa gibt's auch noch, also da gibt's ja dann schon so ein paar Fässer und das fand ich cool, wie das am Ende nochmal dreht. Ich war kurz enttäuscht, kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema. Du wirst ja jetzt genau wissen, es gibt den einen schönen Shot am Ende, wo man denkt, jetzt kommt der Abspann.
Ja.
Also da, ne, da ist halt so ein finaler Shot, wo man denkt, jo, jetzt ist alles super schön, Abspann, Abfahrt. Und dann geht's doch nochmal weiter. Dann war ich kurz so, oh nee, ne? Und dann kam aber diese 5 Minuten mehr, waren dann doch nochmal wunderschön, weil noch einmal mehr etwas mit dem Opa gezeigt wird. Und da habe ich dann tatsächlich ein bisschen glasige Augen.
Ja, ich auch. Also das fand ich auch eine schöne.
Das war wunderschön. Das verrate ich jetzt natürlich nicht, aber das Ende hat mich dann wirklich nochmal emotional gekriegt.
Aber dann im Abspann lief nicht dein Song, Dominik.
Genau, wichtiges Thema.
Nicht der erste Liefde.
Ich war, genau, wir müssen auch sagen, wir hatten auch echt Spaß zwischendurch, weil ich fand, da waren schon Dinge, auch unabsichtlich.
Ja, da waren schon auch sehr lustig. Also da war ein Joke drin, den fand ich einfach krass.
Ja, da waren so lustige Szenen drin und vor allem der Vater mit seiner Schlagermucke und ist einfach ein Banger. Ich habe eine Schwäche für so
schlechte Musik, oder wie?
Nein, aber ich weiß nicht, wenn dann halt jemand so einen Schlagersong singt in einem witzigen Film und das passt irgendwie, dann bin ich so unterhalten.
Aber er ist ja auch nicht schlecht geschrieben, also ist auch, und auch, also ist, der macht auch Spaß.
Ist ein Banger.
Ja.
Und dann haben wir tatsächlich auch schon gecallt, der muss ja im Abspann nochmal kommen. Also so als zweiter Abspannsong. Und er kommt einfach nicht. Das ist meine große Kritik an diesem Film. Wenn ich mit dem Filmemacher sprechen könnte, würde ich sagen, Junge,
das geht nicht.
Nices Ding, aber du kannst doch nicht der erste
so nicht.
Also der Song, von dem wir sprechen, kommt gleich in den ersten 5 Minuten. Und den dann nicht im Abspann nochmal zu bringen, das ist wirklich frech.
Der kommt in der ersten Minute.
Also echt? Das, ist es die, ja, war sogar die Hauptschalte
der Film.
Ja, also einfach krass. Aber viel mehr Kritik, als dass sie diesen Song nicht im Abspann genommen haben, habe ich dann auch nicht.
Wie ich glaube, viel mehr Kritik hatte das Freiburger Publikum bei der Schwulen Filmwoche auch nicht.
Good point.
Denn der hat ja den Publikumspreis gewonnen.
So ist es.
Und das finde ich cool. Also, dass er jetzt dann auch läuft, von Salzgeber verliehen. Ich hoffe, dass den einige Leute sehen, weil es ist echt ein cooler Coming-of-Age-Film.
Ja. Was glaubst du, hat die Leute überzeugt? Also warum ist das der Publikumsliebling? Was glaubst du, ist das Geheimnis?
Ich glaube, es ist dieses Feel-Good-Ding. Also mehr so ein Feel-Good, weil ich glaube, bei der Schwulen Filmwoche sind auch schon sehr harte Filme dabei.
Mhm. Weißt du, viel queeres Drama, meinst
ja,
du?
Ja, viel, sehr viel queeres Drama und so, ja, also schon härtere Filme. Und ich glaube, dass Coming-of-Age-Filme da immer einen sehr guten Punkt haben bei solchen Festivals als Publikumsliebling.
Ich glaube, der Coming-of-Age-Film als Genre ist halt auch so mächtig, weil...
Ja, mega, weil jeder sich damit identifizieren kann.
Und weil du auch irgendwie, das Geile ist ja, ich meine, das passiert ja sowieso nicht, ich meine, Leute, die irgendwie ernsthaft, weißt du, irgendwelche homophoben Arschlöcher, die gegen LGBTQ alles sind, die gehen ja eh nicht in den Film, aber das, also, was so einem Film ja nochmal eine extra Macht verleiht, ist, da kann sich doch niemand hinstellen und jetzt sagen, was eine Scheiß-Story, weil es ist ja einfach, also das ist ja das Schöne an Coming of Age, du siehst einen jungen Menschen in einem Film und alles ist ja super real und super, da setzt ja auch ein Schutzinstinkt ein, du siehst einen jungen Mensch und wenn du halbwegs Empathie hast, du möchtest, dass es diesem Mensch gut geht, nichts Schlimmeres wäre jetzt, wenn dem was passiert, weißt du, und da entsteht ja auch der Feelgood-Faktor, du hast einen 13-jährigen Jungen, der entdeckt, dass er auf diesen anderen Jungen steht. Und das, und er hat diese ganzen Probleme mit, er traut sich nicht, es seiner Familie zu sagen, er fühlt sich in der Schule unwohl und er würde aber so gern, und das sind, und dann willst du doch für ihn, du musst doch für ihn rooten, weißt du, was ich meine? Ja, also du musst auch sagen, komm Junge, so bring's zu Ende hier die Story, und wenn dann auch irgendwie die Mutter hoffentlich sagt, hey, ist doch gut, dann geht dir doch das Herz auf, und ich glaube, das ist nochmal ein extra Waffe, die der Coming-of-Age-Film hat, dass wenn du da dann irgendwie dagegen bist, also dann bist du halt einfach nur ein übelstes Arschloch.
Depp, ja.
Also dann bist du schon einfach, was ist denn das dann? Schon, Weißt du, wenn du einen Film über eine 30-jährige Person siehst, die dann irgendwas macht, was deinem Weltbild nicht passt, klar, dann sagst du, was ist eine Scheiße, verstehe ich nicht. Ja. Aber wenn da so ein Junge halt gerade... Das
ist doch toll, vielleicht dann einfach mehr Coming-of-Age-Filme. Aber es passt in diesem, im queeren Kino auch einfach gut, finde ich.
Voll.
Also es passt mega rein, ja.
Ja, es bringt dann halt eine wichtige... tiefe Menschlichkeit rein in diese Emotionen, die dann irgendwie von irgendwelchen Leuten heiß diskutiert wird, obwohl es ja schon da enden sollte mit, ja, es ist halt einfach da und jetzt wertschätze es, und eben, es könnte ja auch dein Kind sein, also wenn man mit irgendwelchen Leuten diskutieren muss, was man generell nicht müsste, aber man kennt es vielleicht am zweiten Weihnachtsfeiertag, wenn man mit Opa diskutiert. und da finde ich das einfach richtig, richtig, richtig stark. Was ist eigentlich dein Lieblings-Coming-of-Age-Film?
Boah. Mein Lieblings-Coming-of-Age-Film. Schwierig. Was, hast du einen Vorschlag?
Immer Film. Boyhood.
Ja, stimmt. Oh. Ich finde mit 90s sehr gut.
Haben wir schon
drüber gesprochen, glaube erste Folge oder so.
Ja.
Mit 90s. Ja, ich glaube, das müsste es eigentlich sein.
Mit 90s?
Ja.
Ja, good call.
Also, Boyhood ist auch gut, aber mit 90s habe ich irgendwie das Gefühl, das repräsentiert schon gut.
Ja. Wie es so ist.
Ja, wie es so ist halt, ne?
Ja, wie es so ist. Ja, Leute, in dem Fall, Young Hearts lohnt sich, würde ich wirklich jetzt eine Stunde nach Filmende sagen. Es ist wunderschön. Es ist eine einfühlsam erzählte Story. Und man merkt, dass da. Also letztendlich ist es auch ein Film, bei dem man merkt, da war Liebe drin.
Ja,
da wurde sich genau überlegt, wie man das erzählen will. Und es ist, ich muss wirklich nochmal betonen, je länger ich drauf rumdenke, es ist großartig gespielt. Weil du hast so diesen Punkt so gut gesagt mit, es ist halt oft leider das Problem und man ist dann ja auch nicht böse, aber wenn man halt so JugendschauspielerInnen hat.
Ja, ist einfach die Erfahrung.
Genau, sie haben ja noch nicht so die Erfahrung und dadurch ist es dann halt doch oft ein bisschen so, ja... Man merkt halt doch, selbst wenn sie es gut machen, so, ja, es sind halt Kids in einem Film. Und ich meine, das ist ja auch ein heikles Thema. Also ich meine, man will sie auch ein bisschen protecten. Safe. Aber in diesem Film, das wirkt von vorne bis hinten so mit Leidenschaft gemacht. Und man denkt auch, dass die Kids da richtig Bock drauf hatten und dass die Bock hatten, diese Story zu erzählen. Ganz, ganz viel Herz. Und ja, es ist halt so ein kleines Juwel, weißt du? Und so wie wir, um es zum fünften Mal zu sagen, Januar ist High Season. Das ist dann natürlich jetzt einer, der vielleicht leider ein bisschen runterfällt, neben den großen Nosferatu, We Live in Time, Schieß mich tot.
Aber der läuft auf jeden Fall seit 16. Januar in den Freiburger Kinos.
So ist es.
Schaut ihn euch an.
Thomas, kommen wir jetzt zu einem traurigeren Thema in diesem Podcast. Zum ersten Mal, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Machen wir eine Art Nachruf, könnte man so
Nachruf,
nennen?
Ja, Nachruf, weil gestern Abend, am 16. Januar, hat uns die Nachricht ereilt, dass einer der ganz großen Regisseure, David Lynch, leider verstorben ist. Und da haben wir uns gedacht, möchten wir doch nochmal ein bisschen einen Nachruf starten für ihn als Inspirationsquelle vielleicht auch. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, damit ich dem auch gerecht werde. Ich habe geschrieben, er ist ein Meister der filmischen Poesie gewesen. Ein Erschaffer von Atmosphären und Welten, ein Visionär der Träume und der Mann, der mir den schlimmsten Jumpscare serviert hat, den ich je gesehen habe. Das ist nämlich, um kurz auszuführen, bei Mulholland Drive gibt es eine Szene, in der David Lynch für mich den Jumpscare revolutioniert hat, denn er bringt ihn einfach zwei Sekunden zu früh. Also du merkst, okay, der Jumpscare, oder passiert irgendwas, es ist gruselig. Und noch bevor er rumkommt um die Ecke, haut er ihn in die Fresse. Und das ist assi. Weißt du wieso? Weil du kannst den Film immer wieder gucken und du denkst, ah, jetzt gleich kommt der Jumpscare. Also während du noch dran denkst, gleich kommt der Jumpscare, wirst du wieder gefickt. Und er ist bekannt für seine Filme, eigentlich jeden einzelnen von den Eraserhead, Der Elefantenmensch, Dune, Blue Velvet, Wild at Heart, Twin Peaks, die Serie und die Filme, oder den Film. Die Serie wurde dann 2017, hat sie noch eine dritte Staffel bekommen. Lost Highway, Straight Story und Mulholland Drive. Man kann vielleicht noch zur Straight Story sagen, dass David Lynch jemand ist, der immer sehr verdrehte und verwirrte Filme gemacht hat, ohne einen konkreten Handlungsverlauf. Und sie haben ihm immer vorgeworfen, mach doch mal eine Geschichte, die einfach nicht so ist. Da hat er halt einen Film gedreht, der 2 Stunden geht, wo ein Mann mit einem Aufsitzrasenmäher fährt. Ja, und das war's. Also das ist halt toll, ja. Also es ist trotzdem ein sehr guter Film, aber es ist halt lustig, dann halt mal eine andere. Also für Lynch ist es komisch. Mulholland Drive wurde 2016 in einer Umfrage als der einflussreichste Film des 21. Jahrhunderts gewählt, was finde ich krass ist. Überlegt 2016, dass da so viele Leute noch dran denken. Er arbeitete nebenher als Künstler, Musiker und Fotograf. Er prägte mehrere Generationen von Filmschaffenden und verzauberte und verwirrte vor allem Millionen von Menschen mit seinen Filmen. Bei Mulholland Drive auch hat er mal 10 Clues gegeben, wie man den Film entschlüsselt, die nichts gebracht haben. Also es bringt dir einfach nichts bis heute.
Er hatte offensichtlich Spaß
dran. Er hatte offensichtlich Spaß dran. Für mich persönlich habe ich David Lynch die Befeuerung meiner Fantasie zu verdanken. Er zeigt mit seinem Werk, dass sich der Mut zum Unbekannten im Film und auch einfach was anderem im Film einfach lohnt. Also man muss manchmal einen anderen Weg gehen, habe ich das Gefühl. Und das hat er mal ganz gut zusammengefasst in einem Zitat. We think we understand the rules when we become adults, but what we really experience is a narrowing of the imagination. Mm. Und das ist wahr.
Oh wow, das ist wirklich...
Ja, also man wächst, aber gleichzeitig schrumpft man vielleicht auch. Und das passt irgendwie auch zu ihm.
Ja.
Was würdest du denn sagen, ist so... Was ist so deine Erfahrung mit Lynch gewesen?
Ich glaube, für mich, das Krasseste an Lynch ist die Rezeption. Also wenn du, jetzt geh mal auf YouTube und sag, boah, ich gucke gerne Filme. Weißt du, ich spüre jetzt, das wird gerade eine richtige Leidenschaft von mir. Wenn das jetzt jemand hört, der vielleicht gerade noch ein bisschen jünger ist und der merkt, boah, ich habe dauernd Bock ins Kino zu gehen. Und jetzt ist mein YouTube-Suchfeed auch voll davon und jetzt folge ich irgendwelchen Leuten, die machen Essays über Filme. Weißt du so? Und jetzt such mir da mal einen raus, der nicht in irgendeinem seiner 3 großen Videos irgendwann mal über Lynch spricht.
Ja, weil Lynch auch einfach zu einem Adjektiv geworden ist.
Genau. Du hast es selber benutzt.
Letzte Woche haben wir ja noch über Queer geredet und ich habe noch gesagt, diese Lynchigkeit.
Die Lynchigkeit.
Das Lynch.
Und ich meine, wenn du das schaffst, und ich meine, wie viele sind es? Also man sagt vielleicht auch manchmal, wenn du jetzt in einem Film, weiß ich nicht, auch so eine abstruse Joyride-Abenteuer-Gewaltszene siehst, dann sagt auch jemand, oh, das ist ja so ein bisschen Tarantino-esque, weißt du, das ist dann auch so ein Fancy-Wort. Ja. Und das zu schaffen, oder natürlich Wes Anderson oder so, wo du bei Bildern sagst, oh, das sieht ja aus wie so ein Anderson-Film.
Genau, Handwerk halt.
Genau, ein Handwerk, was auf jemanden zurückgeführt wird. Und das vielleicht ja in unserer Generation vielleicht gerade schon nicht mehr, aber auch noch bei den Fans, aber vor allem in der Generation davor ist er ja genau das.
Ja, also er ist Leute, halt einfach ein Pionier. Ja.
Genau, es ist dieses Pioniersein, es ist dieses, man wirft einfach nur den Nachnamen in den Raum und schon haben alle so ein Gefühl davon. Und ich glaube, das spricht ja für sich, also egal, wer da draußen diskutiert, was ist dein Lieblingsfilm, was ist die beste Szene, bla bla bla. Aber der Fakt, dass Dinge, die ich jetzt quasi sekundär konsumiere, wie halt irgendein Essay von irgendeinem coolen YouTuber oder irgendeine Diskussion über irgendeinen Film und dann wird jedes Mal gedroppt, oh ja, und das ist so ein bisschen, da merkt man, dass Luca Guadagnino Lynch-Fan ist oder irgend sowas.
Es ist halt auch einfach so krass. Lynch hat die Backrooms erfunden, bevor die jetzt irgendwann letztes Jahr irgendwie so bekannt geworden sind. Also so, ich hatte bei Twin Peaks in der Serie ist es auch so, das hat du bist so Teil der Geschichte schon fast. Und das macht es, finde ich, so krass. Das saugt dich so rein. Mhm. Und damals hat mein bester Kumpel, Alessio, Shoutout, mir eben Mulholland Drive einfach mal empfohlen. Er hat so gemeint, ja, Mulholland Drive ist mein Lieblingsfilm. Und ich war so, ja, okay, Mulholland Drive, schauen wir mal an. Ich komme komplett am Arsch danach. Also ich war wirklich komplett am Arsch. Ich war so, what the fuck?
Ja. Es war auch sehr schön gestern. Ich war bei der Arbeit, als die Nachricht kam, und ich habe sie deswegen jetzt nicht, also ich kriege jetzt keine Push-Mitteilung von der Tagesschau oder so.
Ja, sowas bei mir eben, ja.
Genau, sondern ich habe das halt dann eben nicht mitgekriegt, war bei der Arbeit, habe mein Ding gemacht, sondern wenn ich dann kurz auf mein Handy gucke, sehe ich ja nur die WhatsApp,
ja, klar, logisch.
Push-Mitteilung. Und dann war eben in einer WhatsApp-Gruppe in meinem Freundeskreis, so wo wir eigentlich immer nur irgendwelches Geblödel reinschreiben oder uns verabreden, da hat dann eine meiner besten Freundinnen so ein Bild rein, ich sehe halt einfach nur, sie hat ein Bild reingeschickt und irgendwas mit, lasst mal alle eine Kerze da für Lynch. Und ich war so, was ist los? Und dann habe ich wirklich kurz, weißt du, habe ich kurz alles stehen liegen gelassen und bin so drauf und war so, hä? Und dann war es ein Meme und ist halt auch einfach so geil. Es ist dieser Paparazzi-Shot von Jake Gyllenhaal und Kirsten Dunst, die ja mal ein Paar waren. Und dann gab es so witzige Fotos von denen, wie sie halt irgendwo in einem Café was essen und sie sehen beide recht fertig aus. Und es ist aber auch süß, weil Jake Gyllenhaal sitzt Kirsten Dunst, oder sie sitzen sich so auf dem Schoß und Kirsten Dunst füttert Jake Gyllenhaal mit so einem Löffel. Und dann steht halt auf, Kirsten Dunst steht drauf, David Lynch, auf Jake Gyllenhaal steht me und auf dem Löffel steht weird shit. Und dann eine meiner besten Freundinnen so drunter geschrieben, ja, jetzt eben lass mal eine Kerze da für David Lynch, der mir so viele Jugenderinnerungen oder halt, ich weiß nicht, wie sie es ausgedrückt hat, halt krasse Momente, filmische Momente in ihrer Jugend beschert hat. Und ich meine, wenn das irgendeine Person auf der Welt so über deine Kunst halt dann so ein starkes Gefühl hat, nicht nur, hey Leute, ja, hier ist gerade voll der krasse Regisseur gestorben, der war voll gut, Punkt, sondern so, der hat was mit mir gemacht. Und das ist halt einfach so unersetzlich. Er ist halt
der Meister der Atmosphären gewesen, muss man sagen. Also, und hätte er damals Dune vielleicht noch ein, zwei Stündchen länger gemacht, dann wäre der, ist ja super. Also der, ich bin ein großer Verfechter des Wüstenplanets von Lynch. Ich finde den toll. Ich weiß nicht warum.
Geht jetzt ja völlig unter, ne? Also wenn man jetzt sagt, hier Dune, also wenn du sagst, ich gucke mir heute Abend Dune an.
Ja, wer geht dann noch auf Lynch, aber es ist toll. Und ich finde, bei mir war es so, ich saß beim Essen in einem Restaurant und ich gucke so aufs Handy und ich so sage zu meiner Freundin so, Alter, David Lynch ist tot. Und sie so, ja, verarsch mich nicht. Ich so, ja, der Lynch ist tot. Dann zeige ich ihr so diese Schlagzeile. Und dann schreibe ich so meinem besten Kumpel eben. Ich so, ey, fucking Lynch ist tot. Und er so, halt dein Maul. man glaubt es halt nicht. Ja. Und weil er 78, übermorgen wäre er 79 geworden. Er hat letztes Jahr bekannt gegeben, dass er eine schwere Lungenkrankheit hat.
Ja, leider.
Ja, schade. Wirklich schade. Einer der ganz Großen. Und jemand, den ich gerne mal noch in meinem Leben mal getroffen hätte.
Ja.
Aber manchmal ist es dann so.
Wo hättest du Lynch getroffen in deinen Träumen?
Was
für ein Etablissement hättest du Lynch gerne getroffen? Wie wäre das abgelaufen? Weil du hast ja Papa Wim getroffen.
Ja, aber meinst du jetzt also, wenn es realistisch ist oder nicht realistisch?
Ja, schon realistisch.
Keine Ahnung. Wo trifft man David
Lynch? In der Mensa.
Ich denke mal in einem Kino vielleicht.
Mhm. Und ihr guckt euch gemeinsam einen Film an?
In Frankreich.
Mhm.
Du bist in Frankreich und dann bist du so im Foyer und dann läuft David Lynch rein. Und er ist der Einzige, der auch in dem Saal ist.
Oder dann bist du so starstruck und sagst erstmal nix und ihr guckt euch den Film an, der wunderschön ist, und nach dem Film kommt er zu dir und möchte mit dir noch über den Film reden.
Ja, genau. Er will dann wissen, was ich davon halte.
Mm.
Ja, oder halt bei so einem, also keine Ahnung, ich denke mal, jetzt werden die Festivals dann nochmal so ein Lebenswerk abfeuern, so eine Retrospektive, was man halt auch früher machen können. Er hat den Oscar fürs Lebenswerk aber schon bekommen.
Sehr gut.
Ist immer gut als Postmortum.
Ja.
Aber ich bin trotzdem sehr traurig, weil David Lynch ist ein G gewesen.
Weiß man, ob er gerade noch an irgendwas konkret gearbeitet hat?
Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat hauptsächlich gerade als Künstler und Dichter gearbeitet. Also er hat sich ja so ein bisschen davon entfernt. Sein letzter war, glaube ich, 2018.
War nicht auch die letzten Male meistens eher als Produzent?
Aber das Ding ist halt auch, dass er halt, wie gesagt, also für Twin Peaks kam ja die dritte Staffel irgendwie 29 Jahre später.
Ja.
Das war halt nochmal so ein Ding.
Ja.
Mit Kyle MacLachlan und sowas.
Ja, also.
Schon, aber trotzdem sehr, sehr schade. Und wenn ihr noch nie oder wenige Filme von Lynch angeschaut habt, dann schaut euch mal sein Werk an. Es ist wirklich verrückt, wie jeder Film sein eigenes Meisterwerk ist einfach.
Ist auch krass, weil er so ein Beispiel dafür ist, wo man ja so klassisch sagen kann, oh, das ist ja nicht jedermanns Sache. Aber es gibt eben so Ausnahmetalente, bei denen es ja trotzdem dazu führt, dass sie absolut Kult werden. Weißt du,
ja, man muss das halt auch einfach mal sehen.
Also weil es gibt ja auch viele, es gibt ja auch KünstlerInnen, wo ja dann einfach immer das Stigma ist, oh ja, die muss man ja mögen. Weißt du so? Also wenn es halt sehr krass ist. Ja. Und dann gibt's aber die, die einen krassen Style haben und die auch schon viele Leute eben so ein bisschen schockiert haben oder wo Leute sagen, boah, ist ja richtig weird so, was es mit mir macht. Und sie sind dann aber trotzdem einfach eine Legende dafür.
So, ja, klar.
Das wird gar nicht mehr so darauf reduziert.
Die Filme vielleicht nicht gut, aber das bleibt halt im Kopf.
Ja. Ja. Das ist einfach nur krass.
Ja. Ja. Eine weitere Legende.
Schade. Wahnsinn. Danke, Thomas, für den Nachruf.
Bitteschön.
Für die schönen Worte. Kommen wir also nochmal kurz zurück zu unseren eigentlichen Podcast-Themen. Wir haben noch einen Film nachzureichen, den man eigentlich letzte Woche irgendwie schon hätte unterbringen müssen, aber es war so packed. Wir hatten schon 4 Filme in der letzten Folge und da wollten wir den dann nicht auch noch irgendwie reinpressen, zumal wir ihn jetzt auch nicht irgendwie innerhalb von einer Minute abtun wollten. Ich habe schon, wann war denn das? Kurz nach Weihnachten habe ich ihn gesehen, als er gerade rauskam. Die Saat des heiligen Feigenbaums. Und ist vor allem jetzt nochmal interessant, weil ja die Oscar-Nominierungen kurz bevorstehen und er ja schon auf der Shortlist drauf ist für Best International Feature.
Aus Deutschland,
genau. Bei dem aus Deutschland ist natürlich so ein bisschen in Klammern, weil man, also wenn ich das jetzt so sage und jemand hat noch nicht von dem Film gehört, denkt er, okay, es ist halt ein deutscher Film mit irgendeiner deutschen Story. Das ist nicht so, es ist letztendlich ein iranischer Film, würde ich sagen. Es ist halt eine deutsche Produktion. Und es ist eine coole Sache, weil es hat auch seinen Sinn, weil der im Iran halt nicht hätte produziert werden können. Das ist ja die simple Logik. Dieser Film wurde tatsächlich, ich habe mir das auch erst im Nachhinein noch angelesen, der wurde auch mehr oder weniger wirklich geheim gedreht. Also unter prekären Umständen gedreht. Also die haben da echt richtig aufpassen müssen, dass sie da gucken, irgendwie was, wenn da jemand zur Kontrolle kommt und was haben sie für Locations. Also wirklich ein Thriller in sich, diesen Film zu machen. Also ich würde auch gern, eigentlich hätte dazu gern so ein Dokumentarbegleitfilm. Ja, so ein
Making-of.
Genau, so ein großes Making-of wäre eigentlich super spannend. Und der Regisseur, dessen Namen ich leider gerade vergessen habe, es tut mir leid, der hat dann tatsächlich auch 2-3 Tage vor der Premiere gesagt, so, ich hau mal lieber ab. Also hat dann gesagt, ich will vielleicht nicht im Iran sein, während dieser Film gerade rauskommt.
Ja, also es kam jetzt ja schon öfter vor. Ja. Jetzt ist ja auf der Berlinale sind teilweise Leute nicht bei ihrer eigenen Premiere dabei sein können, weil ihnen die Reisepässe abgenommen wurden.
Genau.
Zum Beispiel.
Und in die Saat des heiligen Feigenbaums, es ist sehr schwer, diesen Film kurz zusammenzufassen, denn erstens geht er sehr lange.
164 Minuten.
Ja, also es ist über 2,5 Stunden und der Film hat auch... Ich würde auch sagen, er geht so in gewissen Phasen, also er startet an einem gewissen Punkt und endet wirklich an einem sehr anderen, was spannend ist. Und das, also immer die Frage, hatten wir auch bei Queer letzte Woche, wie zufrieden dann natürlich das Publikum rausgeht, wenn man eine gewisse Erwartung hat, was der Film behandelt. Ja. So war es nämlich ehrlich gesagt auch bei mir, aber ich bin in so einem Zwischenstadium, wo ich sage, wenn ich ganz ehrlich bin, emotional war ich nach dem Film nicht überzeugt, weil ich genau dieses Problem hatte mit, ich hätte eigentlich lieber was anderes gesehen, aber that's it. Aber jetzt so auf der eher rationalen Ebene sage ich natürlich, trotzdem ist es eine Empfehlung und der Film ist großartig gemacht und er ist auch zu Recht für Preise nominiert und wenn euch das interessiert, dann geht da rein und dann müsst ihr euch einfach das eigene Bild machen. Also es ist halt einfach, es ist bei diesem Film schwieriger, jetzt einfach zu sagen, na, war der jetzt toll oder war der nicht toll, weil es in diesem Film halt auch wirklich um mehr geht, als nur so eine kleine Bewertung von jetzt irgendjemand in Deutschland, der das guckt, weil es ist hochpolitisch auf ein kleines Symbol runtergebrochen. Also das ist das Spannende. Der Film drückt ein politisches Problem aus, aber ohne die ganze Zeit da reinzugehen, weißt du, was ich meine? Also der Film hebt es eher auf so eine symbolische Ebene und geht ins Kleine. In dem Fall macht er das clever. Ich würde, ob das jetzt fast schon Spoiler ist, weiß ich nicht, aber es ist mir eigentlich wichtig, das zu sagen. Er schafft es, so ein bisschen das Problemsystem Patriarchat auf so einen kleinsten Nenner zu bringen, nämlich Familie.
Ja, also wie so einen kleinen Staat innerhalb der Familie
sozusagen. Also er schafft es, so eine Art Gesellschaftssymbol draus zu machen, dass in dieser Familie genau das passiert, was ja draußen kritisiert wird. Und das ist schon echt genius. Trotzdem ging mir der Film zu lang und er hat mir zu viele Kurven geschlagen in Richtung, wo ich dachte, ich brauch's jetzt nicht unbedingt, dass es mir so erzählt wird. Und trotzdem habe ich so den Respekt dafür, dass ich immer dachte, ja, okay, ich verstehe, was ihr da macht und diese Idee ist clever und sie ist auch wichtig. Und ich bin mir auch sicher, und da muss ich mich auch einfach ein bisschen rausnehmen, dass Leute, die mehr in dieser Thematik noch drin sind, näher dran, was weiß ich, involvierter, dass es für die natürlich auch viel krasser sein kann. Und ich war vielleicht an dem Tag auch einfach so eine sehr neutrale Sicht gehabt. Ich gehe jetzt ins Kino, dieser Film interessiert mich, ich gucke mir das an und war dann so ein bisschen enttäuscht, in welche Richtung er abdriftet.
Ja, okay, verstehe ich.
Und das ist so ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber trotzdem, grundsätzlich geht es in Die Saat des Heiligen Feigenbaums um eine Familie im Iran. Es sind zwei Töchter und also die sind, weiß nicht, die eine ist glaube ich noch so 17, die andere ist glaube ich so 19, 20, also schon so im Studiumalter. Und der Vater wird gerade zum Ermittlungsrichter befördert. Und er hält es geheim, was auch ein Stück weit weise ist, weil er spürt, dass das gerade nicht sehr cool ist. Also musst du halt so dir vorstellen, so eigentlich hat er gerade einen prestigeträchtigen Job erreicht, aber er weiß natürlich, dass das gerade absolut prekär ist in diesem Land und dass es Bewegungen gibt im Land und auch junge Frauen, naja, aus der Zuschauersicht endlich in der Lage sind, ja auch zu protestieren, aber dafür halt auch sich in unglaubliche Risiken bringen. Und ja. Er weiß, das spiele ich mal lieber ein bisschen runter. Und er hat jetzt auch eine Dienstwaffe und damit wird auch ganz viel so als Symbol gearbeitet, dass er die Waffe dann immer versteckt im Schrank. Und wenn die Waffe dann mal fehlt, oh Gott, was ist jetzt passiert?
Ja, ein bisschen so die Macht auch.
Genau. Und draußen auf den Straßen geht's ab. Ne? Also es ist halt wirklich diese Parallelstory. In dieser Familie entwickelt sich gerade was eigentlich jetzt noch gar nicht so krass ist. Und draußen auf den Straßen spürt man halt, es geht richtig zur Sache. Und die jungen Frauen sind halt involviert. Die sitzen vor den Fernsehern, die sind in der Schule am Diskutieren und du merkst einfach, es ist halt explosiv. Also du merkst, es ist kurz vor, hier passiert gleich irgendwas Krasses. Und der Vater spürt es und dann entsteht so eine krasse Spannung in dieser Familie, weil der Vater möchte seine Macht behalten und er möchte, dass alles so bleibt. Und da geht's eben los, dass es so ein Symbol wird. Und dann tatsächlich, damit wird eigentlich die spannende Handlung ausgelöst, die Waffe ist plötzlich weg. Und er denkt sich so, Moment mal, in diesem Haus sind ja nur meine Frau, ich und unsere zwei Töchter. Und er ist sowieso gerade ein bisschen misstrauisch, vor allem die ältere Tochter, die sich ja gerade sehr auflehnt, was da abgeht. Und so spitzt sich das zu und er denkt sich irgendwann, hey, weißt du was, ich glaube, meine eigene Tochter hat hier mir die Waffe geklaut und hat jetzt irgendwas vor. Und dann ist es geil, wie es in diesem Film nicht darum geht, ob das überhaupt so ist, sondern was mit dieser Familie passiert. Und ab da muss ich jetzt eben abspringen, weil ab jetzt wäre es gespoilert. Obwohl der Film jetzt ab diesem Punkt noch 1,5 Stunden geht. Und dann biegt der Film in eine Richtung ab, um eben diesen Punkt noch so richtig heimzubringen. Also in dieser Familie entsteht jetzt so ein Staatsproblem und Bevormündungsproblem.
Die Allegorie zur Sittenpolizei, die ja auch herrscht. Ne,
Iran. Und das ist alles hochkomplex, hochspannend, hochexplosiv. Und der Film versucht, da eine spannende künstlerische Perspektive drauf zu geben, die meiner Meinung nach im Grunde auch funktioniert. Für mich einfach an dem Tag zu lang war und ich einfach was anderes erwartet hatte. Eben wie wenn man in Queer geht und sagt, okay, ich will jetzt halt eine dramatische, queere Liebesgeschichte sehen und am Ende ist es doch 1,5 Stunden am Ende Drogentrip oder um das hier mal ein bisschen platt zu formulieren. Und bei diesem Film ist es halt, ja, auf einem anderen Level, aber dieselbe Experience, wo ich am Ende so war, so, hä, aber ich dachte, es geht jetzt ganz viel eben um die Straßendemos und es geht um diese jungen Frauen und das ist dann halt nicht der Fall. Trotzdem, wenn ihr sagt, das klingt nach was für mich oder ich möchte mich mit diesem Thema beschäftigen, ich habe das Gefühl, Leute gehen ja auch wirklich einfach aus politischem Interesse in diesen Film und das ist gut so, dann geht da trotzdem rein und der ist gut und es ist toll gemacht und es ist faszinierend zu sehen und ob es euch dann eben über die 2,5 Stunden komplett abholt oder das ist, was ihr sehen möchtet, das muss jeder selber entscheiden, aber es ist handwerklich und kreativ, es ist echt ein krasses Brett. Und deswegen hier noch die Empfehlung, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, er läuft gut, deswegen läuft er auch noch eine Weile, bin ich mir sicher. Läuft jetzt ja eben schon seit Ende Dezember, aber der hält sich und ihr habt bestimmt noch 1, 2, 3 Wochen die Gelegenheit da reinzugehen. Die Saat des Heiligen Feigenbaums und vielleicht werden wir die nächsten Wochen eh nochmal drüber reden, wenn er tatsächlich für Produktionsland Deutschland zu den Oscars geht. Und dann könnte natürlich sein, dass der auch nochmal einen Aufschwung kriegt, wie es ja immer ist.
Ich bin gespannt.
Wenn die Awardseason kommt.
Apropos langer Film, Dominik.
Jawohl.
Bist du eigentlich bereit für 215 Minuten Brutalist?
Ich weiß es nicht. Aber
mit Werbung aber, habe ich gehört. Also mit Werbung. Mit Werbung einfach für ProSieben.
Mitten in so Coca-Cola.
Nee. Coca-Cola. Wodka Gorbatschow, des Wodkas reinste Seele. Nee, 215 Minuten mit Pause.
Ja, mit Intermission.
Mit Intermission.
Ich habe keine Ahnung. Also ja, ich bin bereit, weil ich will es sehen.
Aber ich habe vor, den in 70 mm Originalfassung auf Film zu sehen.
Wow.
Und am Sonntag schaue ich auch noch einen Film in 70 mm Originalfassung. Und zwar den Interstellar mal wieder.
What?
Ja, richtig schön.
Wo schaust du das denn?
In einem anderen Kino. Nee, in Karlsruhe in einem Kino.
Ah ja, okay. Ja. Ich verstehe, ja.
Genau.
Ja, lass mal kurz bei The Brutalist bleiben, The den Brutalist, du gerade anteast. Ja. Startet nächste Woche?
Am 30.
Am 30.
30. Okay. Januar.
Also haben wir ja sogar wahrscheinlich noch eine Folge davor. Das ist schon, also ich meine, ich muss diesen Film sehen. Für euch da draußen, falls ihr gerade noch nicht up-to-date seid, Adrian Brody hat den Golden Globe gewonnen für bester Hauptdarsteller und ich glaube schon auch ein paar andere kleine Preise. Also es sieht so aus, als würde er den typischen Award-Season-Sweep ansetzen. Der Brutalist hat außerdem auch den Golden Globe für das beste Drama gewonnen.
Und bestes Drehbuch, glaube ich.
Und beste Drehbuch.
Beste Regie war es.
Und das ist halt schon Big One. Und er wird jetzt viel diskutiert und natürlich auch wegen seiner Lauflänge. Und jetzt hieß es schon vor ein paar Wochen, ja, der wird dann in den Kinos mit Pause gezeigt. 240 Minuten?
215 Minuten.
215 sind es?
Also was
sind
es? Dreieinhalb Stunden. Wow. 3:35.
Das ist schon krass.
Oder? Ja. 180 sind drei.
Ja. Und man fragt sich halt schon, wie, ich meine, in einer Story, die so absolut überpackt ist, wie wir es zum Beispiel bei Wicked hatten. Also wo wir gesagt haben, Wicked ging über 2,5 Stunden, aber fühlt sich an wie so eine, wie so ein frischer 90-Minüter, weil die Story ja auch wirklich absolut prall gefüllt ist und Action und große Unterhaltung und bla 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 und was nicht alles. Und bei so einem Drama denke ich mir halt schon, also bei der Brutalist, was. Ich meine, du kannst ja jetzt im Internet nachlesen, was die Story ist. Es geht um einen Architekten, der eine Fluchtgeschichte hat und es geht so ein bisschen um diesen, ja, was heißt amerikanischer Traum, ist zu platt, aber es geht ja darum, dass er sich was aufbaut. Und dann denke ich mir so, ja, cool, also klingt ja jetzt einfach solide, aber das dann auf drei, also was muss in diesem Film passieren, dass du am Ende rausgehst und sagst 3,5 Stunden,
ja. Yo. Man muss aber sagen, 215 Minuten und 15 Minuten davon sind eingeschnittene Intermission.
Okay.
Also es geht. Es sind halt trotzdem 3:20 dann.
Ja.
Ja, ich frage mich, wie das ist, aber wenn die Story wirklich trägt und es einen Drive kriegt,
und wenn
können 3:20 auch schnell gehen.
Ja, aber halt in einem Drama, was ja sehr dramisch ist.
Genau, also jetzt nicht in Herr der Ringe,
genau,
ja, wo halt viel passiert. Aber ey, ich bin für alles offen und wenn ich 3 Stunden Adrian Brody zu gucken kann, dann mache ich das.
Ja. Also ich muss sagen, ich bin skeptisch, ob der mich jetzt so umhauen kann, weil das ist ja jetzt das zweite Problem, die Messlatte. Weil jetzt hörst du ja die ganze Zeit, bevor der Film hier in Deutschland rauskommt, der gewinnt jetzt hier Awards.
Aber ich habe trotzdem keine Erwartung irgendwie. Echt? Ich bin so, jo, ich freue mich, gut. Aber ich habe jetzt nicht die Erwartung, dass der Film mich ultra abholen muss.
Ja, aber wenn das jetzt vielleicht so der Best-Picture-Contender ist und ich denke mir, und da gehe ich jetzt ins Kino und dann ist er halt am Ende nur ganz gut.
Ja.
Dann bin ich ja auch so ein bisschen so, meh.
Ja.
Und das ist halt das, was mich so skeptisch macht, wo ich denke, wie kann der denn über 3 Stunden so krass funktionieren? Aber ich hoffe es natürlich. Und wie du sagst, ich habe auch Bock, mir Adrian Brody anzugucken, der wahrscheinlich sich da dermaßen einen abspielt.
Ja, ihr könnt auf jeden Fall ein Double-Feature an dem Tag starten. Ihr könnt ja The Brutalist Into Paddington 3 gucken. Vielleicht hat Dominik bis dahin dann auch Paddington 2 gesehen.
Sicherlich.
Du musst davon dann berichten, weil Paddington 2 ist ein fucking Banger.
Um es mal wieder zu
betonen. Banger, sozusagen, wegen Bär.
Boah.
Und sonst habt ihr nächste Woche, 23. noch Kneecap, ein irischer Film über eine Musikgruppe.
Ja.
Soll sehr gut angekommen sein.
Hat wahnsinnig performt in der Sneak.
Ja, ich glaube, der ist auch richtig gut. Und sonst?
Jetzt ab dieser Woche schon, also er läuft jetzt schon, La Cucina,
den werden wir nächste Woche drüber reden.
Hoffentlich, ja. Ich glaube, der steht ganz oben bei uns auf der Liste.
Ja.
Und das sind, glaube ich, die wichtigsten Starts. Hast du, um nochmal kurz auf Paddington 3 zu kommen, was glaubst du, wie krass das Gefälle wird? So dritter Teil, neuer Regisseur, Also glaubst du, die bringen das solide nach Hause oder wird's schwierig?
Ja, das ist schwierig. Also ich bin, Paul King war ein sehr guter Regisseur für Paddington. Ich fand Wonka zum Beispiel nicht so gut.
Mhm.
Dann wird Sally Hawkins fehlen, die Mutter. Und es ist halt der dritte Teil. Ich sage, das Gefälle geht von 100%, der zweite Teil ist 100%.
Mhm.
Besser geht's nicht. Das ist verrückt, aber besser geht's nicht. Ich sage, es geht auf 80% runter, leider.
Okay.
Aber Paddington hat eine gewisse Art, als Hauptcharakter auch einen Film sehr gut zu tragen.
Ja.
Und da freue ich mich drauf. Hast du eigentlich gewusst, dass Zelensky in der ukrainischen Version gesprochen hat damals?
Echt?
Ja, das war noch vor seiner Präsidentschaft. In Deutschland ist es Elias Mbarek.
Ja, ja, ich weiß.
Ja.
Siehst du, die kriegen Zelensky, wir kriegen Elias Mbarek.
Ja, das ist verrückt. Aber ich freue mich trotzdem auf den Film. Da werden wir auf jeden Fall drüber reden.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das gar nicht so schlimm zuschlagen könnte mit neuer Regisseur und dritter Teil, weil Paddington halt einfach funktioniert.
Ja, und wir brauchen solche Filme. Ja. Und ich hoffe, dass die Filme dann auch von vielen Leuten in unserem Alter gesehen werden, weil diese Filme, die sind Balsam für die Seele. Und das ist einfach gut in manchen Zeiten, braucht man einfach einen schönen Film.
Ja,
das ist Paddington in Peru, was der erinnert einen natürlich dann auch mega an den Sommer. Der macht dann so Lust auf die Sonne, auf das Warme, weißt du?
Ja.
Back in Biz ist der Paddington.
Paddington macht generell Lust aufs Warme, auch ums Herz.
Ja.
Ach, wird das schön, Leute.
Mit euch ist es auch immer warm ums Herz.
Ja, und ich werde mir Paddington 2 so schnell wie möglich angucken und dann werden wir hier auch nochmal darüber reden. Und Boah. Ich weiß, dass du schon mit den Hufen schaust.
Das ist krass.
Wenn ich hier dann einen Wes Anderson-Vergleich nach dem anderen auspacke.
Ja, es wird so sein.
Es wird so sein. Freunde, ich glaube, dann haben wir es für heute.
Dann haben wir es für heute.
Zweite Folge Projektor in einer Woche, das nenne ich mal abliefern.
Ja, 11. Folge raus. Wir hören uns dann wieder nächste Woche.
Und vergesst nicht, wir haben schöne Podkarten.
Postkarten.
Im Kino liegen diese nicht.
Kommt immer gerne vorbei und holt sie euch ab.
Und schreibt sie uns zurück.
Ja.
Ja.
Schöne kleine Notiz. Dominik, heute darfst du die magischen 3 Worte als erstes sagen. 4 Worte.
Ich Mega dachte gerade, welche. Also,
ich liebe dich.
Welche 3 Worte soll ich heute als. Bald im Kino.
Bald. Bis bald im. Bis bald, Rian.
Freunde, habt's gut da draußen. Genießt die Zeit. Bis zur nächsten Folge und damit bis bald
im Kino.